Das wollen wir heute besprechen, wir wollen dafür beten, also begleitet uns da einfach auch mit euren Gebeten. Ja, ihr könnt schon mal 1. Mose Kapitel 3 nochmal aufschlagen. Wir haben heute das große Thema der Heilsratschluss Gottes. Der Heilsratschluss Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade wenn man so häufig Brotbrechen hat. Es gibt Gemeinden, die haben es noch häufiger, die machen es jeden Sonntag. Da denkt man sich eigentlich, hat man doch alles gesagt, gerade zu dem großen Thema Heil. Wir wiederholen uns immer wieder, zitieren immer wieder auch die gleichen Bibelstellen. Und dann würde man vielleicht sagen, irgendwann ist doch genug. Wenden wir uns doch mal anderen Themen wieder zu. Vielleicht mehr sowas im Bereich Moral und Ethik, wie man zu Hause leben kann, Ehe und dergleichen. Und wir sehen auch, viele Gläubige reduzieren mittlerweile die Bibel auch darauf. Die sagen, wir müssen es relevant für uns machen. Und dann geht es eben hauptsächlich um Moral und Ethik. Aber was wir merken, wenn wir die Bibel lesen, dass die Bibel in erster Linie ein Heilsbuch ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu erkennen. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dann haben wir auch unser großes Problem nicht verstanden. Wir hatten es die letzten Male gehört. Wir haben ein Sündenproblem. Und daraufhin folgend ist der Tod in die Welt gekommen. Das ist die große Folge. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben über den dreifachen Tod gesprochen. Wir haben gesagt, Tod bedeutet immer Trennung. Es gibt einmal den geistlichen Tod, das heißt, die Beziehung zu Gott ist kaputt. Der körperliche Tod, das heißt, es gibt auch eine Trennung irgendwann zu diesem diesseitigen Leben. Und dann natürlich der ewige Tod, das heißt die ewige Trennung von Gott. Wir sprechen da über die ewige Höllenqual. Und das ist unser eigentliches Dilemma. Unser eigentliches Dilemma ist eben nicht, dass wir ein bisschen besser leben müssten, dass wir unseren Alltag ein bisschen besser handhaben sollten. Das eigentliche Problem ist, wir sind verloren, auf ewig verloren. Und deswegen spricht die Bibel sehr, sehr viel gerade darüber. Wir hatten 1. Mose 3 hauptsächlich gelesen, die letzten beiden Male. Und es ist ein sehr trauriges Kapitel. Wir haben so viel über Sünde und so viel über die Folgen der Sünde gehört. Aber irgendwo ist es auch ein sehr ermutigendes Kapitel, weil hier finden wir die ersten Heilsgedanken Gottes. Ich hatte mir überlegt, was sagst du dazu, zu diesem Thema? Das ist ja so riesig. Und ich habe mir gedacht, ich begrenze mich einfach auf dieses Kapitel. Denn hier wird schon das Wesentliche eigentlich gesagt über Gott und sein Heil. Wir werden heute gar nicht so viele Verse daraus lesen, einfach die zentralen. Einmal Vers 9. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Das ist der erste Punkt. Das Heil geht von Gott aus. Wir sprechen zuerst über den ewigen Ratschluss Gottes. Das erste Auftreten Gottes haben wir eigentlich schon in Vers 8. Da erklingt die Stimme Gottes. Es ist kühl geworden, wahrscheinlich schon so gegen Abend. Und Gott ist unterwegs und möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Und er guckt sich rum, er ruft sie und der Mensch ist nicht da. Und wir wissen es auch, er ist geflohen, er hält sich versteckt. Es stimmt also etwas nicht. Und wir sehen, Gott wird gleich einige Fragen stellen. Unter anderem, wo bist du? Und wir fragen uns da vielleicht erstmal, ist ihm das Geschehen irgendwie verborgen geblieben? Weiß er nicht, was dort passiert ist? Wir kennen natürlich die Antwort, nein, so ist es nicht. Der hat alles mitbekommen. Eine weitere Frage vielleicht, hat ihn die Situation an seine Grenzen gebracht? Wir werden merken, auch so ist es nicht. Muss er lange überlegen, wie es jetzt weitergeht? Da merken wir, das stimmt auch nicht. Er weiß sofort, was zu tun ist. Ist sogar sehr interessant, bevor er die Flüche ausspricht über die Menschen, kommt in Vers 15 schon die Heilsabsicht. Er spricht da über den Sieg Christi. Das heißt, für ihn ist schon alles klar. Und das müssen wir zuerst festhalten. Wenn es um Gott und sein Heil geht, der Ratschluss steht seit Ewigkeit. Lass uns da nochmal einen Vers lesen dazu. der das besonders deutlich macht. 2. Timotheus 1, Vers 9. Lass uns das mal aufschlagen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das heißt, bevor Adam und Eva sündigten, stand dieser Ratschluss schon, vor ewigen Zeiten gegeben. Und ich dachte, was muss das doch für eine Liebe sein, die Gott zu uns Menschen hat? Ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten sowas gar nicht ertragen. Stellt euch mal vor, ihr geht in eine Beziehung, ihr wollt eine Person heiraten und ihr habt ein bestimmtes Wissen bekommen. Euch ist nämlich zugetragen worden, in einiger Zeit wird diese Person euch fremd gehen. Wie könntet ihr so leben? Wie könntet ihr das ertragen? Wie könntet ihr diese Person heiraten und mit ihr unterwegs sein, wenn du das weißt? Es ist eigentlich unmöglich. Das ist nicht zu ertragen für uns. Wir kennen eine Geschichte, ich glaube, die kleinen Propheten sind uns nicht so gut bekannt, aber eine Geschichte kennen wir und das ist der Prophet Hosea. Auch da kennt man wahrscheinlich eher nur die ersten paar Kapitel. Aber da ist es auch so. Gott sagt ihm, du heiratest demnächst eine Frau und ich sage dir etwas, diese Frau hat einen ehebrecherischen Geist. Sie wird dir fremdgehen. Es ist eigentlich nicht zu ertragen für den Propheten. Und genauso passiert es auch. Und dann kriegt er aber noch eine weitere Info oder auch einen Befehl und du nimmst sie bitte später wieder zurück. Wir wissen das von Jesus, der hat gesagt, in so einem Fall darf man sich sogar scheiden lassen. Aber Gott sagt ihm, und du wirst sie zurücknehmen. Und er macht das. Und letztendlich will Gott da deutlich machen, in dieser Situation, weißt du, und genauso gehe ich die ganze Zeit mit dem Volk Israel um. Es geht mir fremd und ich beschließe im Vorhinein, dass ich dieses Volk zurücknehmen werde. Und wir wissen, eigentlich ist das auch die Geschichte der ganzen Menschheit. Er hat das alles gewusst über uns. Und er hat von vornherein beschlossen, und ich nehme euch doch zurück. Und das ist beeindruckend. Diese Liebe ist wirklich beeindruckend. Ja, dann fragt Gott hier, wo bist du? In Vers 9. Und bezeichnenderweise merken wir auch hier, ertönt das Rufen zuerst von der Seite Gottes her. Was heißt dieses, wo bist du? Es heißt so viel wie, Adam, was hast du getan? Oder, Adam, was ist bloß aus dir geworden? Warum versteckst du dich vor mir? Wir haben doch so eine gute Beziehung gehabt. Wo bist du? Und das ist ein bedeutsamer Ruf, der in der Bibel immer wieder vorkommt. Den werden wir immer wieder finden, wenn wir durch die einzelnen Kapitel so gehen. Ich fand es interessant, es ist ja nicht der Mensch, der zuerst ruft, Gott, wo bist du? Wir merken es genau andersrum. Der Mensch, der gesündigt hat, versucht seine Nacktheit zu verbergen, hält sich versteckt, er fürchtet sich vor Gott. Und wir würden auch sagen, das zu Recht. Und doch würden wir es ja auch irgendwo erwarten, dass er doch manns genug ist und sich irgendwann hinstellt und sagt, Gott, ich habe einen Fehler gemacht, wo bist du? Wisst ihr, und Gott hätte das eigentlich auch gerne, dass es genau so ist. Doch was lesen wir beispielsweise im Psalm 14? Psalm 14, die Verse 2 und 3. Da lesen wir von Gott. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Später im Römerbrief taucht das dann nochmal so auf. Also wir merken, Gott wünscht sich das eigentlich. Und er sucht nur die ganze Zeit, wo ist hier ein Einziger, der nach mir fragt? Und die Bibel ist da ganz offen, sagt, es gibt so einen Menschen überhaupt nicht. Später tauchen immer wieder solche Verse auf, wo Gott uns dazu auffordert. Beispielsweise, wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn vom ganzen Herzen, von ganzer Seele suchen wirst. 5. Mose 4, Vers 9. Ständig kommt das. Sucht mich doch, ich lasse mich finden. Aber das müssen wir wissen, jedes Mal, wenn ein Mensch nach Gott fragt, dann hat Gott etwas in ihm bewegt. Weil wir fragen uns ja schon, es gibt doch diese Menschen, die nach Gott fragen. Ich kenne so jemanden, der ist ganz ehrlich auf der Suche nach Gott. Wenn das wirklich so ist, dann müssen wir das wissen, da hat Gott zuerst was getan an ihm. Das sagt die Bibel uns sehr, sehr deutlich. Beispielsweise in Johannes 16, da heißt es, dass der Geist Gottes gesandt wird, um uns zu überführen. Von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Zuerst wirkt der Geist Gottes etwas in uns und dann bewegen wir uns auch zu Gott hin. Deshalb beten wir auch. Deshalb ringen wir auch um Menschen. Wisst ihr, wenn wir dieses Verständnis haben, dann machen wir es vielleicht auch noch viel, viel ernstlicher. Wenn es wirklich vom Menschen ausgehen würde, dann bräuchten wir es nicht zu tun. Dann liegt es ja an uns selbst alles. Aber uns ist das bewusst, wie verdorben der Mensch letztendlich ist. Deswegen rufe ich uns das auch immer wieder zu. Lasst uns zur Gebetsstunde kommen. Geht in stille Kämmerlein und ringt dort für Seelen. Denn da muss Gott zuerst was tun. Sehr eindrücklich wird das auch deutlich gemacht in einer Klage. Lass uns das vielleicht auch nochmal aufschlagen. Jeremia 31, Vers 18. Da geht es um Israel. Da wird zwar der Name Ephraim gebraucht, aber oft stellvertretend auch für Israel. Jeremia 31, Vers 18. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. Bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Oder anders ausgedrückt, bekehre mich, so werde ich mich bekehren. Was ist das für eine Aussage? Nun, er hat es vorher deutlich gemacht, ich bin wie ein ungezähmtes Rind, ich kenne mich mittlerweile. Ich weiß, wer ich bin. Gott, und wenn du nicht etwas an mir tust, dann weiß ich, dann wird die Buße nicht aufrichtig sein. Ich werde ganz schnell wieder zurückkehren. So bekehre mich gründlich, damit ich mich endlich mal wirklich bekehre. Und so ist das. Das muss Gott an uns tun. Das bedeutet nicht, dass Gott sich den Menschen irgendwie aufzwingt oder einfach jemand mal umkehrt, ohne dass er das will. Wir wissen das von der reformatorischen Theologie, ja, oder auch bekannt unter den Calvinismus. Da spricht man ja auch von einer rettenden Gnade, der man sich aber nicht erwehren kann. Die kommt so über einen, dass gewisse Leute sich bekehren werden. Nun, ich glaube, das ist zu viel gesagt, aber die Bibel macht es eben deutlich, doch, es gibt so eine vorauslaufende Gnade. Und ohne diese Gnade kann man sich nicht bekehren. Die braucht es. Und dort an diesem Punkt können sich Menschen entscheiden. Jawohl, und die ist auch sehr kraftvoll. Wir haben das vielleicht auch selbst erlebt. Das war vielleicht auch ein Eindruck, und jetzt kann ich nicht mehr. Ich muss mich bekehren. Das kann gewaltig übereinkommen. Und das wirkt Gott an unseren Herzen. Und das ist sehr, sehr grundlegend. Also der erste Punkt, das Heil geht von Gott aus. Das müssen wir wissen. Lass uns wieder zurückgehen, 1. Mose Kapitel 3, und uns diese Siegesverheißung mal anschauen. Ich lese die nochmal vor, 3, Vers 15. Da spricht er eigentlich zur Schlange Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Oder andere Übersetzungen sagen, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn die Ferse zermalmen. Also der Vers 15 ist, glaube ich, einer der bekanntesten Verse überhaupt in der Bibel. Und vom Kontext müssen wir wissen, das sind eigentlich Gerichtsworte an die Schlange. Aber wie es so häufig in der Bibel ist, was für den einen Gericht bedeutet, kann für den anderen sehr wohl Errettung bedeuten. Beispielsweise haben wir das in dem Propheten Obadja, da haben wir ein Gerichtswort über Edom. Aber dadurch, dass Edom gerichtet wird, bekommt Israel das Heil. Weil das waren eben die Feinde von Israel. Und so ist es auch hier. Dieser Vers ist an sich nicht so einfach zu verstehen. Die Frage ist immer, von wem spricht er denn hier? Gut, hier geht es um die Frau und die Schlange, aber dann ist auch die Rede von dem Samen der Frau, den Samen der Schlange oder den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Ich möchte erstmal auf den zweiten Teil eingehen. Da geht es um Christus und die Schlange. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Der Eva wird also ein besonderer Nachkomme verheißen. Und wir wissen, die Rede ist hier von Jesus Christus. Und dieser Nachkomme wird der Schlange ein Ende bereiten. Jesus wird der Schlange auf den Kopf treten und den Kopf zertreten. Das heißt, er wird ihr absolut ein Ende machen. Und doch lesen wir hier, da passiert etwas, auch mit dem Messias. Es trifft seine Ferse. Die wird zermalmt werden oder durchstochen werden. Ich glaube, für die Menschen damals war das absolut rätselhaft, was hier passiert. Das konnten die gar nicht richtig einordnen. Aber sie wussten, hier wird jemand über die Schlange triumphieren. Und das war für die ganz, ganz wichtig. Wir wissen natürlich, wie sich die Verheißung erfüllt. Ich wollte besonders auf die durchbohrten Füße eingehen oder diese Ferse. Ich glaube, das ist sehr, sehr bedeutsam. Gott hätte ja auch hier von den durchbohrten Händen sprechen können. Aber er spricht hier von der durchbohrten Ferse. Denn es sind die Füße, die den Kopf der Schlange zertreten. Lass uns jetzt mal einmal ans Kreuz schauen. Wenn wir ans Kreuz schauen, müssen wir eines sagen, was kann da Jesus überhaupt machen? Schauen wir mal auf seine Füße, auf seine Ferse. Wisst ihr, eigentlich kann er mit denen nichts machen. Die sind festgenagelt. Und so ist auch dieses ganze Bild für uns. Das ist so kläglich, so elendig, so hilflos hängt er dort. Was kann er dort überhaupt machen? Und die Bibel sagt uns aber, gerade diese Tat, die so von Schwäche und Hilflosigkeit spricht, ist die Tat, die den Schlange den Todesstoß gibt. Nun, inwiefern findet hier am Kreuz der Sieg über den Feind statt? Ich glaube, das ist ja wichtig zu wissen. Ich meine, der Teufel ist doch nach wie vor da. Wir haben ständig mit ihm zu tun. Er lässt uns nicht in Ruhe. Inwiefern ist er dort besiegt worden? Bisher, es gibt einen Sieg, den Jesus gerade dort errungen hat und der findet auf moralischer Ebene statt. Seit jeher verwendet der Teufel unheimlich viel Energie, Gott mit List einen Fallstrick zu setzen. Wir wissen das. Und er guckt ganz genau hin, was Gott tut. Das Problem ist bei Gott gar nicht so sehr die Kraftfrage. Wir wissen, dass er so viel stärker ist als die Schlange. Und deswegen versucht die Schlange, ihn gerade auf dieser Ebene zu fangen, auf moralischer Hinsicht. Und wir sehen das auch bei Jesus. Alle drei Versuchungen, die er bekommt, zielen darauf ab. Also der Teufel hat bemerkt, dass Gott sich der Menschen annimmt. Und jetzt stellt sich die Frage, auf welchem Wege geschieht das? Wie kann Gott dem Teufel die Menschen entreißen und in seinem Wesen und in seinen Prinzipien treu bleiben? Wie kann Gott Menschen erretten und dabei heilig und gerecht bleiben? Wisst ihr, der Teufel achtet ganz genau drauf, was Gott jetzt tut. Und wir sehen gerade am Kreuz, da wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Hier hängt Jesus und er bezahlt stellvertretend für uns die Schuld. Und jetzt können wir frei ausgehen. Jetzt können wir hinübergezogen werden in das andere Reich. Wir wissen, der Teufel ist nach wie vor der Verkläger, aber er kann nichts mehr machen. Er weiß, das alles ist auf einer gerechten Ebene passiert. Paulus drückt sich so aus, lass uns nochmal diese Verse lesen, Kolosser 2, Verse 14 und 15. Da beschreibt er gerade diesen Sieg. Da geht es um Jesus. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und jetzt kommt's: Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hier sehen wir, wie den Kopf der Schlange zertreten wird, auf moralischer Ebene. Er kann nichts mehr machen. Er muss uns ziehen lassen. Aber wir wissen natürlich, Christus wird das am Ende auch durch Macht tun. Da wird er den Feind wirklich bezwingen. Wisst ihr, der Durchbohrte, so kommt er ja nach wie vor. Aber er kommt am Ende doch als Triumphator. Da sehen wir nicht mehr Schwäche, da sehen wir nicht mehr Hilflosigkeit. Wir lesen in der Offenbarung, er kommt mit einem weißen Pferd und er kommt als Sieger. Und das werden die Menschen erkennen und sie werden staunen darüber. Derjenige, der am Kreuz hing, wie stark der in Wirklichkeit ist. Wir wollen mal ehrlich sein, für ihn ist das alles im Nachhinein überhaupt kein Problem. Wisst ihr, er braucht ja noch nicht mal selber anzupacken. Er schickt da einen Engel, der bindet den Teufel für 1000 Jahre. Einfach ein Engel. Nach den 1000 Jahren wissen wir, da wird der Teufel nochmal freigelassen, da gibt es nochmal einen Aufstand und dann heißt es einfach, und dann wird er genommen und in den Feuersee geworfen. Es ist überhaupt kein Problem mehr. Aber für uns doch wichtig. Auch auf dieser Ebene wird er am Ende besiegt werden. Er wird uns auf Ewigkeit in Ruhe lassen. Also wir sehen das, Jesus ist wirklich der Sieger und er wird und hat der Schlange den Kopf zertreten. Nun werden hier aber noch zwei Geschlechter genannt in 1. Mose Kapitel 3. Und diese Geschlechter, die stehen in Feindschaft zueinander. Wir lesen, die Schlange hat da irgendwelche Nachkommen, so könnte man es auch übersetzen, statt Same. Wir wissen auch, wer das ist. Das sind die Gottlosen. Das sind die Kinder des Teufels. Und dann gibt es aber auch noch den Samen der Frau. Das ist natürlich in erster Linie der Christus, aber auch alle Erlösten, die zu ihm gehören. Das sind die Kinder Gottes. Und diese beiden Gruppen stehen in Feindschaft zueinander. Es ist Licht und Finsternis, was wir sehen. Und der Kampf, der tobt bis heute. Und wir wissen das, wie der Teufel uns da auch zusetzt. Aber auch hierin verbirgt sich eine stechende Botschaft für den Teufel. Ihm wird gesagt, weißt du was, du wirst nicht alle halten können. Das, was wir auch schon gesagt haben. Eine Reihe von diesen Leuten wird dir entrissen werden. Und sie werden zu diesem Christus gehören. Am Ende bleibt also Christus der Sieger. Und ich habe mir gedacht, wie wundersam müssen gerade diese Worte für Eva geklungen haben. Es war doch eigentlich gerade sie, die als allererstes auf die Seite der Schlange gezogen wurde. Aber guck mal, was Gott hier macht. Er stellt die Schlange und die Frau gegenüber. Und das muss für sie so trostreich gewesen sein, dass sie plötzlich bemerkte, Mensch, für mich darf es einen Wechsel geben. Ich stehe sogar in gewisser Hinsicht am Anfang da, einer langen Linie von Erlösten. Ich denke, für sie war das unheimlich beeindruckend. Adam hat die Sache, glaube ich, auch sehr gut erfasst, als er in Vers 20 der Frau einen Namen gibt. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Also Eva, hebräisch so viel wie Chava, das heißt Leben. Und die Begründung ist, sie soll die Mutter aller Lebendigen sein. Adam hätte sie auch anders nennen können. Die Mutter aller Todgeweihten. Das wäre vielleicht ein passender Name gewesen. Aber Adam hatte Hoffnung geschöpft aus dem, was vorher kam. Und er hat sich gesagt, da kommt noch jemand. Und das wird ein Nachkomme sein von meiner Frau und der wird das Leben bringen. Es ist derjenige, der sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sagt Jesus zu Martha. Dann fragt er die Martha auch, glaubst du das? Und Martha antwortet, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich glaube, Adam hat nicht alles verstanden, ein Bruchteil davon, aber das hat er begriffen. Hier kommt ein Erlöser, der Leben bringt. Und das war für ihn der ganze Trost. Und wisst ihr, und damit trösten wir uns nach wie vor. Nach wie vor ist das unser Trost. Schauen wir uns zuletzt noch einen Vers an. Das ist der Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Das letzte Mal hatten wir ja von diesen kümmerlichen Schurzen gehört, die sich die Menschen angezogen haben, um irgendwie bedeckt zu sein. Wir hatten auch gesagt, ja, irgendwie vor den Menschen scheint das zu genügen, aber nicht vor Gott. Und jetzt kommt Gottes Gnade. Er lässt sie nicht einfach so mit diesen Schurzen aus dem Garten laufen. Mir scheint es so zu sein, dass er irgendwann sagt, halt, bleibt mal stehen. Er sagt, schaut euch doch mal an. Wollt ihr so hier rausgehen? Ich gebe euch was viel, viel Besseres. Dann lesen wir davon, dass sie mit einem bekleidet werden, dort mit einem Fell. Und jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu schämen, jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu ängstigen. Und doch etwas ganz Wichtiges, es kostet etwas. Es ist das erste Mal, dass Blut fließt in der Bibel. Es kostet nicht den Menschen etwas, sondern jemand anderes. Und wir wissen das auch, das hat auch Rico gesagt, seit diesem Zeitpunkt sterben unglaublich viele Tiere in der Bibel. Ihr braucht nur einmal von diesem Weihefest zu lesen, als der Tempel eingeweiht wurde. Da lesen wir davon, dass der Salomo allein an Schafen 120.000 geopfert hat. Können wir uns das vorstellen, wie viel Blut da geflossen ist? Wie sah es dort aus? Wie viele Altäre müssen da gestanden haben? Das war alles besudelt. Das war nur ein Fest. Und regelmäßig, wenn man zum Tempel kam, sah man überall Blut und es hat gestunken. Ständig war das eine Erinnerung. Und die Bibel sagt uns auch, warum diese vielen Opfer? Es war letztendlich ein Ausdruck davon, dass es nicht reicht. Und deswegen musste man noch eins bringen und noch eins. Und es gab einfach nicht genug davon. Und dann sagt uns aber der Hebräerschreiber, da kommt Christus und mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Hebräer 10, Vers 14. Und das ist für mich sehr beeindruckend. Können wir uns vorher noch an diese Schuldzuweisung erinnern? Da schob einer die Schuld auf den anderen im Garten Eden. Wisst ihr aber, hier kommt jemand ganz anderes. Der nimmt sogar die Schuld und die Strafe der anderen auf sich. Und das ist was völlig anderes. Damit wir dieses Kleid der Gerechtigkeit letztendlich bekommen. Ich wollte abschließend euch das mal in einer Biografie aufzeigen. Und das ist die Geschichte von dem Paulus. Paulus, der hat auch sehr, sehr viel von sich gehalten. Und er beschreibt das gerade im Philipperbrief. Und er sagt, ich habe auch sowas gehabt wie diese kümmerlichen Schurze. Und dann habe ich das Kleid der Gerechtigkeit bekommen. Und da hat sich sein Denken völlig verändert. Lass uns das nochmal abschließend lesen. Philipper 3, die Verse 3 bis 9. Da sagt er, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und jetzt kommen diese kümmerlichen Schurze, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er sagt uns hier eigentlich, wisst ihr was, wenn jemand auf sich selbst vertrauen könnte, dann ich. Allein meine Herkunft, wo ich herkomme, ich war so ein richtiger Israelit, mehr als viele andere. Und dann war ich in dieser Sekte gewesen, bei den Pharisäern, also religiös ging es schon nicht mehr höher. Und mein Eifer wurde von allen bewundert, wie ich hinter den Christen her war. Und er sagt, und das dachte ich, würde ich irgendwann mal Gott bringen. Da würde ich mal irgendwann vor ihm stehen und dann würde ich ihm das mal alles schön präsentieren. Und dann bin ich Christus begegnet. Und dann habe ich verstanden, dass das so elende Schurze sind. Wie nackt hätte ich da am Ende vor Gott gestanden. Wie erbärmlich. Ich hätte mich für diese Schurze geschämt, dass ich da überhaupt mitgekommen bin. Und dann wurde ich bekleidet mit einem ganz anderen Gewand, mit dem Kleid Christi, mit seiner Gerechtigkeit. Und jetzt sagt er, habe ich verstanden, was Gewinn bedeutet. Das andere, das ist für mich Dreck. Im Griechischen eigentlich mehr als Dreck, Kot. Es stinkt. Da packt man nicht nochmal rein. Wenn man Christus erlebt hat, dann verwirft man das alles. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Christus in dieser Art und Weise sehen und sagen können, er ist mein ganzer Gewinn. Das Alte, das lasse ich da liegen. Damit brauche ich nicht mehr zu kommen. Ich habe das wahre Gewand bekommen. Ja, wie gehen am Ende diese Menschen aus dem Garten Eden raus? Wir sehen, dass der Baum des Lebens, da kommt man nicht mehr dran. Cherubim stehen davor, beschützen das. Und ich denke, wenn es diese Worte nicht gegeben hätte, die Menschen wären kaputt gewesen. Keine Hoffnung mehr. Keine Hoffnung. Wir haben alles verloren mit dieser einen Tat. Aber so konnten sie jetzt rausgehen und diese Gedanken sind doch hängen geblieben. Gott meint es doch noch gut mit uns. Von Anfang an hat er sich doch was dabei gedacht. Da wird jemand kommen, der bringt das Leben. Und wir werden bekleidet werden mit einem Gewand. Und das hat ihnen Trost und Hoffnung gemacht. Und das ist nach wie vor so. Gott sagt in Jeremia, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und diese Gedanken gelten nicht nur für Israel, darin klammern wir uns noch immer wieder. Und dieser Vers wird uns immer wieder hin und her geschickt, weil wir das brauchen, diesen Trost und diese Hoffnung. Amen.